Ja, merci. Die Vorstellung ist eben kurz. Ich bin der Schwiegersohn von Martin und der Mann von Jael. Und wir freuen uns sehr, da zu sein heute. Natürlich mit euch zusammen, aber auch mit der ganzen Gemeinde. Es ist immer sehr schön, wenn wir da sein können. Wir wohnen in Zürich, sind dort aktiv in einem Gemeinderevitalisierungsprojekt, Communio Zürich, im Niederdorf. Und erleben Gott, wenn er wirkt, wenn er Neues schafft. Auch bei Strukturen und in einer Gemeinde, die jetzt noch nicht gerade schon alles lebt. Und das ist aber genial, was wir da schon sehen und was dann passieren ist. Ich bin schon eigentlich Ökonom. So meinen Alltag tue ich eher auch mit ökonomischen Themen beschäftigen. Ich freue mich aber auch immer wieder, da ins Wort zu gehen, die Bibel zu studieren und herauszufinden, was will Gott sagen? Was will Gott da heute Morgen euch, dir, jedem Einzelnen hier sagen? Ja, was will er sagen? Ich starte mit der Frage, wisst ihr eigentlich, wieso ein Kaffee, den wir dann nachher noch wieder haben, relativ bald an Temperatur verliert und dann etwa so Raumtemperatur wird haben, wenn man es nicht rechtzeitig trinkt? Physik. Korrekt. Sehr korrekt. Ich bin Ökonom, bin eigentlich nicht so der Techniker. Aber das ist richtig, das ist der zweite Hauptsatz von der Thermodynamik, der genau das aussagt. Der zweite Satz, der Hauptsatz von der Thermodynamik sagt, dass es irgendwie alles verfällt, an Kraft verliert, ausbrennt, an Temperatur verliert, wie ein Kaffee. Metall verliert an Glanz. Die Farbe verblasset. Wenn man da jetzt zum Beispiel so ein Küsschen anschaut oder einen Stuhl, merkt man, das hat wahrscheinlich noch einmal ein bisschen mehr gestrahlt. Motoren nützen sich ab. Ein Pendel kommt zur Ruhe. Ein Äpfel verfault. Die Sonne wird mal erlöschen. Und der Mensch, wir haben vorher von dem Wunder von dem Mensch gehört, wie unglaublich das ist, wie jeder Tag, jedes Jahr ein Wunder ist, wie wir am Leben erhalten werden. Was immer wieder für Erneuerung braucht. Und trotzdem wissen wir, der Mensch altert. Du hast es vorher auch angetönt. Die Knochen erneuern sich. Aber immer ein bisschen weniger. Wir werden älter. Die Schultern kann Abnutzungserscheinungen aufweisen. Und andere Sachen, die wir merken, manchmal schon jünger, manchmal älter, wir merken, ja, auch da passiert irgendeine Abnutzung. Nichts bleibt unendlich bestehen. Es gibt auch kein Perpetuum mobile, also irgendetwas, das einfach genug Energie hat, dass es irgendwie immer läuft. Das ist eben der zweite Hauptsatz von der Thermodynamik, ein bisschen physikalischer gesprochen, in einem abgeschlossenen System nimmt Entropie über die Zeit zu. Die Energie wird gleichmäßiger verteilt und damit weniger nutzbar. Alles, was von selber passiert, geht in Richtung Energieausgleich, in Richtung Verschleiß, in Richtung Stillstand. Und es braucht ein Leben, Ordnung, Erneuerung, Energie von außen, um wieder etwas Neues zu machen. Das ist der zweite Satz von der Thermodynamik, wo man das herausgefunden hat in den letzten Jahrhunderten. Man hätte aber auch einfach können den Römerbrief anschauen, Römer 8, 20, wo es heisst, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Alles da auf dieser Welt ist eben so, dass es nicht irgendwie immer noch ein bisschen besser wird. Nein, es ist irgend über die Zeit offensichtliche Vergänglichkeit da. Wir Geschöpfe, die ganze Schöpfung, sind dieser Vergänglichkeit ausgeliefert. Es gilt für uns, es gilt für die Schöpfung, es gilt aber auch für Institutionen. Wenn wir jetzt die Jahreslosung anschauen, siehe, ich mache alles neu, dann merken wir, da ist irgendwo jetzt ein Widerspruch. Oder ist ein Widerspruch? Die Physik sagt ja, alles ist irgendwie vergänglich. Und Gott kommt rein und sagt, ja, ich mache aber alles neu. Ja, wer gewinnt? Physikalisch ist es unvermeidlich, dass alles zu Ende geht. Auch das Universum, die Sonne. Und Gott sagt dagegen, siehe, ich mache alles neu. Eine wunderbare Verheißung, die eben sagt, ja, vielleicht ist das, was der zweite Hauptsatz von der Thermodynamik sagt, eben doch nicht wahr. Ja, es stimmt schon zum Beschreiben, was jetzt da auf dieser Welt passiert. Aber vielleicht haben wir noch eine andere Perspektive. Und tatsächlich, wenn wir den Vers noch so ein bisschen in einen Kontext setzen, wenn wir noch die Verse vorher lesen, merkt man, von was da die Bibel am Reden ist. Er ist aus der Offenbarung 21, also ganz vom Ende, vom letzten Buch der Bibel, wo es da heisst, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen, von Gott her, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird ihnen sein, ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, kein Geschrei und kein Mühsal wird mehr sein, denn was zuerst war, ist vergangen. Und siehe, der auf dem Thron saß, sprach siehe, ich mache alles neu. Und er sagt, schreibt, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Da wird das Bild gemalt, wo eben der zweite Hauptsatz von der Thermodynamik nicht mehr gilt. Keine Tränen mehr, kein Altwerden mehr, kein Leid mehr, keine Hausrenovationen mehr, keine Autoreparaturen mehr. Keine verfüllte Äpfel, keine Schulteroperationen. Ja, nicht einmal mit dem Tod, kein Tod mehr, keine Beerdigungen mehr. Eine wunderbare Zuversicht, eine wunderbare Hoffnung, eine wunderbare Verheißung, wo Gott sagt, es wird mal wirklich etwas Neues da sein. Und wir können darauf hoffen. Die Bibel ist aber sehr klar damit, was ich sagen will. Das ist nicht nur etwas, das in der fernen Distanz, am Ende der Zeit, wir erleben dürfen. Sondern von dem, was hier beschrieben wird, können wir schon bei uns, da, in unserem Leben, in unseren Gemeinden, in der Schweiz erleben. Ja, wie ist das möglich? Wenn wir zum Beispiel im 2. Korinther 5, 17 lesen, heisst es, wenn also jemand in Christus ist, dann ist das neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, können wir von dem profitieren, wo Jesus am Kreuz gemacht hat, wo etwas komplett Neues entstanden ist, ein neues Zeitalter eingeläutet worden ist, mit seinem Tod am Kreuz, seinem Blut, das vergossen worden ist, wo wir Zugang haben zu dem Neuen, zu dieser Erneuerung, wo Gott, zu dem Gottesreich, das er baut, da unter uns. Im 2. Korinther, noch ein bisschen vordran, der Paulus folgendes geschrieben. Darum verzagen wir nicht. Wenn auch unser äußerer Mensch verbraucht wird, so wird auch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Paulus anerkennt immer noch die Realität, wo von dem zweiten Hauptsatz von der Thermodynamik gilt, unsere Körper, die verbrauchen sich doch noch, die Körper, die wir da haben. Und trotzdem ist eine Erneuerung möglich. Wir werden Tag für Tag erneuert. Neues entsteht, immer mehr und mehr, wenn wir mit Christus unterwegs sind. In uns, durch uns, ja, wir können Heiligen erfahren. Schon irgendeinen Vorschuss bekommen auf die Welt ohne Krankheit, weil Gott eingreift in diese Welt die und die physikalischen Gesetze außer Kraft setzt und wir dürfen Heiligen erfahren. Und jetzt natürlich, übernatürlich, ich glaube, Gott macht da nicht so einen Unterschied. Das durch Ärzte, durch Erkenntnis, die man hat als Menschen oder wirklich ganz ohne irgendwo menschlichem Eingreifen. Gott will heute schon erneuern, auch ganz praktisch in der Schöpfung, in der äußeren Schöpfung. Ja, manchmal bewahrt er uns der Wunder, er greift ein, dass er gegen den Verfall nicht weitergeht. Wir haben wahrscheinlich keine Ahnung, wo Gott überall eingreift und uns lebendig macht. Wir dürfen vielleicht Gerechtigkeit erleben, schon da. Und wir auch wieder ein bisschen Gottes Reich dürfen schmecken. Und wenn man schaut, ein bisschen die Weltgeschichte schaut, ist es jetzt ja 2000 Jahre, seitdem Christen, Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus auf dieser Erde sind, mit dem Heiligen Geist dienen. Was ist mit dieser Welt passiert in diesen 2000 Jahren? Es ist zum Glück in der öffentlichen Diskussion immer ein bisschen präsenter, dass eigentlich unglaublich viel Gutes passiert ist in diesen 2000 Jahren. Die Griechen und Römer hatten schon gewisse Erkenntnisse gehabt, dazumals. Da war es ein bisschen Organisation und Ordnung und ein bisschen Recht. Aber das Leben dort war nicht schön. Überhaupt nicht. Mitleid, Soziales, Spitäler, Gesundheitswesen, das ist der Christen in die Welt gekommen. Menschenrecht. Menschenwürde, das Konzept der Menschenwürde, dass jeder Mensch, jede Person wichtig ist. Egal ob Mann oder Frau, ob Kind oder Erwachsene, ob kräftig oder nicht kräftig, Ausländer oder Nicht-Ausländer, was auch immer. Das ist ein christlicher Gedanke, der durch Christen in die Welt gekommen ist. Ja, so Demokratien, wie wir haben, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Hat auch eine spannungsvolle Geschichte, aber dass das überhaupt gekommen ist, hat nur mit einem christlichen Background passieren können. Der Fortschrittsglaube, die Wissenschaft, all das, was wir auch zum Beispiel in der Medizin, aber auch in vielen anderen Techniken wissenschaftlich herausgefunden haben, das ist nur möglich mit einem christlichen, jüdisch-christlichen Background, wo das in einer Kultur ermöglicht hat, die Entwicklungen. Also der Einfluss, dass Gott neu macht und eben schon auch auf dieser Welt wirklich am Neumachen ist, das ist irgendwie offensichtlich. Man muss sich auch wieder bewusst werden, ja, das ist, wir nehmen jetzt vieles so als selbstverständlich, aber es ist schon unglaublich viel, ja, was da Gott gewirkt hat. Und trotzdem genauso offensichtlich ist, dass es auch nicht flächendeckend ist. Der Tod ist nicht überwunden. Tränen, Streit, Abnutzung, Altwerden, all das, was ich am Anfang gesagt habe, ist immer noch sehr wohl Realität. Krieg, Zerstörung von der Umwelt, von Kulturen, von Menschen, ist genau auch noch da. Man könnte sich jetzt zurücklehnen, gerade so ein bisschen die da irgendwie schon länger mit Jesus unterwegs sind, vieles wissen, kennen wahrscheinlich ja gut. Das ist eben das, so ein bisschen die Spannung, wo wir drin sind, schon jetzt Gottes Reich, das wirkt, aber noch nicht das, was dann eben wirklich mal kommt, dem neuen Jerusalem. Das ist so. Das ist die Spannung, wo wir drin sind. Das ist nicht falsch. Aber der entscheidende Punkt ist, wir haben auch, wir, du, ich, haben eine Rolle auf dieser Welt. Es hängt auch an uns, wie viel von dem Gottesreich, von dem Neuen, schon unter uns ist. Jesus, ist wichtig, dass wir immer uns wieder im Neuen hingeben, dass er uns nützen kann. Und so die Gesetze von dieser Entropie, dass sich das alles so abflacht und die Temperatur von heiss dann so wie die Raumtemperatur wird, das gilt auch für unser geistliches, für unser christliches Leben. Normalisiert sich, wird sich ein bisschen, wir werden so ein bisschen lauwarm. Es besteht immer die Gefahr, dass der erste Eifer, wenn man vielleicht Jesus kennengelernt hat, von dem Neuen, von dieser Neugeburt gespürt hat, gemerkt hat, dass das Neue in einem gekommen ist. Man gemerkt hat, ja, wie fantastisch ist das? Was ist das für ein Frieden? Was ist das für eine Freude? Zuerst mal geschmückt hat von dem wirklichen, von dem wirklichen Neuen, was passiert, was Gott machen muss. Und dann so ein bisschen über die Woche oder vielleicht eher Monat, Jahr wird die Heisstemperatur dann immer ein bisschen mehr Raumtemperatur. Man gewöhnt sich an das Neue. Man ist so ein bisschen im Rhythmus. Alles normal. Die Offenbarung. In dem Buch, in dem letzten Buch in dieser Bibel, gibt es verschiedene Briefe an Gemeinden, wo wie Gott diesen Gemeinden sagt, was ihr Zustand ist. Und der Gemeinde in Ephesus sagt er, ja, ist eigentlich vieles gut, gute Lehre, stabil, aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ja, ihr schaut gut, alles gebt euch gut Acht. Aber wo ist die Leidenschaft? Wo ist die erste Liebe? Ist es noch unser wirklich tiefstes Anliegen, dass Menschen gerettet werden? Dass da in diesem Ort, im Kanton Zürich, im Zürich-Oberland, in Hinwil, Gott kann Neues tun. Neues wird tun in dem Dorf. Sehnen wir uns mit Haut und Haar, dass wir wieder mehr sehen von dem Gottesreich, von diesen Wunder, von dem Neuen, was passieren kann. Ja, machen wir alles, um diese Nachricht zu verbreiten. Um diese gute Nachricht zu verbreiten. Um für Erweckung zu beten. Und das ist keine Frage vom körperlichen Alter. Es ist keine Frage von, wie gut jetzt gerade unser Zustand vom Körper ist. Das möchte ich auch illustrieren. Der Geschichte, der wahren Geschichte, also Weltgeschichte, die geschrieben worden ist auf den Hebriden, das sind schottische Inseln. Dort hat es eine Erweckung gegeben, so ab 1950. Und eine zentrale Rolle haben da die zwei Frauen gespielt, links und rechts. Die eine heisst Peggy Smith, 84, praktisch blind. Und die andere Frau heisst Christine Smith, 82, kann kaum laufen, stark gehbehindert, starke Arthrose. Und die haben Sie waren einfach betrübt über den Zustand der Kirche. Dort auf den Hebriden, auf dieser Insel, 1950. Die Kirche war irgendwie kraftlos, die Jungen sind nicht mehr in die Kirche gegangen. Und ja, die Institutionen, jede Institution hat eben auch, so wie wir, auch eine Tendenz, irgendwo zu starten mit einem Aufbruch. Das Feuer ist da und dann mit der Zeit gewöhnt man sich, man kommt so in einen Rhythmus und alles ist so ein bisschen, ja, hat jeden Sonntag einen Gottesdienst. Solid. Routine. Da, aber die Temperatur hat abgenommen. Von Gott erwarten wir schon irgendwie theoretisch viel, aber so ganz praktisch, dann vielleicht, wäre man vielleicht schon überrascht, wenn er wirklich etwas tun würde. Sie beschreibt wie, es hat Predigt gegeben, aber es hat keinen Buss gegeben, es hat keine Umkehr gegeben. Es hat zwar Predigt gegeben, aber die Leute haben nicht irgendwie, es hat nichts ausgemacht in den Herzen von denen, die das gehört haben. Es hat zwar Ordnung gegeben, es war alles eben irgendwo gut geordnet gewesen, aber so ein bisschen die Heiligkeit, zu merken, ja, wer ist Gott? Wirklich, das hat es irgendwie nicht gegeben. Es hat gute Lehre gegeben, aber nicht unbedingt viel Leben. Und so haben die Peggy und Christine Smith angefangen oder entschieden, ja, jetzt müssen wir zweimal pro Woche beten. Immer am Dienstag und Freitag sind sie am Abend um 10 Uhr auf die Knie gegangen und haben bis am Morgen um 3 Uhr, 4 Uhr beten. Zwei alte Frauen, zwei Schwestern in einer bescheidenen Hütte. Und dann hatte Peggy so eine Vision, wie ich etwas gesehen habe, von einer Kirche, die voller jungen Menschen war. Und ich dachte, wow, da gab vielleicht wirklich etwas. Dann haben sie das geteilt mit den Menschen in ihrer Kirche. Und 7 Männer haben dann gesagt, haben sich ein bisschen anstecken lassen und haben gesagt, sie geben dem Allmächtigen keine Ruhe und gönnen ihm keinen Frieden mehr. Bis er nicht wieder das Jerusalem, also wieder irgendwie das zu einem Lobpreis auf Erden macht, auch unter ihnen. Und darum haben dann die 7 Männer auch angefangen, Dienstag und Freitag sich treffen und anbeten. Und eines in dieser Nacht hat dann ein junger Mann einfach anbeten und hat wie gemerkt, Gott, sind meine Hände rein, ist mein Herz rein. Und sie hat wie irgendwo gemerkt, ja, sie müssen irgendwo selber bei sich anfangen, Buss tun, selber wieder merken, ja, eben wie kühl sie vielleicht geworden sind. Und das Bewusstsein für Gott und die Heiligkeit von Gott hat die ganze Gemeinde erfasst. Und die zwei Schwestern in dem Häuschen haben irgendwie gemerkt, ja, mal, jetzt geht wirklich etwas. Und dann haben sie ihren Pfarrer gebeten, dass sie einen Missionar einladen sollen, der ihnen helfen könnte so in einer Evangelisation. Das war eben der Duncan Campbell, den wir hier in der Mitte in diesem Bild sehen. Und der ist gebeten worden, eine Reihe von Versammlungen zu machen. Zuerst ist nicht so viel passiert, aber dann, nach einigen Tagen, an einem Abend um 11 Uhr, wo sie sich versammelt haben, sind plötzlich viele Leute gekommen. Es sind von 600 bis 700 Leute, die plötzlich zur Kirche geströmt sind. Und keine Ahnung hatten, was passiert, die Leute. Die haben irgendwie einfach gemerkt, es zieht sie etwas zu dieser Kirche. Sie sind von einer Kraft bewegt worden, ohne dass sie gewusst haben, was das ist. Es hat ein Tanzfest stattgefunden in der Nähe von dieser Kirche. Und man liest Berichte von dem Tanzfest, dass plötzlich irgendwie alle jungen Leute weggesprungen sind von dieser Tanzfläche, als würden sie von einer Seuche fliehen und haben sich auf den Weg zu dieser Kirche gemacht. Die Tanzsaal war leer gewesen. Andere sind schon im Bett gesehen und sind geweckt worden vom Heiligen Geist und dann auch geführt worden zu dieser Kirche. Am Morgen um 4 Uhr ist der Duncan Campbell, der denkt, er gehe jetzt heim. Er wollte ins Pfarrhaus gehen, zum Übernachten. Und dann ist aber jemand zu ihm gekommen und gesagt, er soll unbedingt noch zur Polizeistation kommen. Dort haben sich auch noch 300 Leute versammelt. Und auf dem Weg zur Polizeistation hat er überall Leute gesehen, die auf der Straße knüllt sind und Gott um Vergebung gebeten haben. Und dort bei der Polizei Station hat er gar nicht müssen predigen. Es haben auch schon die Leute haben einfach Gott um Gnade gefleht und geschrien, weil sie von der Überzeugung, der Klarheit von ihrer Sünde wie überwältigt worden sind. Die Polizeistation findet sich oder hat sich gerade neben dem Häuschen befunden, wo die zwei Schwestern, die Peggy und die Christine Smith, gebetet haben, wie irgendein Magnet dann ausgelöst hat. Man hat keine Werbung gemacht für die Anlässe oder keine besondere Bewerbung. Wir haben einfach in der, auf Malaysisch gesagt, jetzt kommt so ein Mann und der wird jeden Abend predigen. Wir haben nicht irgendwie eine grosse Werbekampagne starten, sondern Gott selber hat eingegriffen. Und in der nächsten Nacht haben sich hunderte Leute getroffen. Jeden Mittag hat sich eine Gebetsversammlung gestartet. Die Arbeit ist, dann hat man immer mehr vor all zwei Stunden unterbrochen, um zum Gebet zusammenzukommen. Und so ist es mehrere Jahre weitergegangen auf diesen Hybriden. Sucht sind zurückgegangen. Der Alkoholismus. Wir viele Pubs müssen schließen. Die meisten Pubs müssen schließen. Polizisten sind arbeitslos geworden. Sehr viele Leute sind berufen worden, um als Missionar oder als Pastor im Einsatz zu sein. Viele Familien sind wieder hergestellt worden. Die ganze Gesellschaft hat sich erneuert und verändert durch das Wirken von Gott, wo Gott alles neu gemacht hat. Merken wir, was möglich wäre, wenn Gott Neues tut? Und was auf diesen schottischen Inseln möglich ist, ist auch in Hinwil möglich. Glauben wir das? Dass auch hier im Zürcher Oberland Gott wieder Neues macht, dass Beziehungen, Familien wieder gesund werden, Züchtige in Freiheit gelangen, wahren Frieden, Freude kennenlernen in Jesus. Es ist gut, sich politisch zu engagieren und es braucht auch so Erneuerung, aber die wirkliche Erneuerung kommt nur, wenn wirklich die Herzen neu werden. Nur wenn Leute umkehren. Sich von Jesus verändern lassen. Sich von ihm brauchen lassen. Ein Vers war im Mittelpunkt gesehen oder hat man immer wieder wie sich daran geklammert in dieser Erweckung auf den Hebriden. Das ist Jesaja 44,3. Denn über den Durstigen werde ich Wasser gießen und Bäche über die Trockenheit. Oder in anderer Übersetzung, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich sage, ja, Gott will ja immer wieder auf dürre Ort wieder neu Leben, neues Leben ausgießen. So viel möglich. Und es hängt nicht davon ab, was wir für einen Zustand sind. Ob wir jetzt jung oder alt sind, das habe ich schon gesagt, aber auch als Kirche hängt das nicht davon ab, ob man jetzt schon wahnsinnig gross oder nicht ist. Die beiden Smith-Schwestern, die sind schon ziemlich lädiert gesehen, wenn man so hat, gesellschaftlich unbedeutend, älter. Sie sind aber auf Knie Gott gesucht, beten, gefleht und nichts war schon möglich gewesen. Nichts war schon möglich gewesen. Wenn wir zu dieser ersten Liebe zurückfinden, wieder unser Herz, unsere Leidenschaft für das Gottesreich, dass es sich ausbreitet, wieder haben. Das ist überhaupt nicht möglich. Das hängt definitiv nicht an fehlenden Ressourcen. Oder hängt es nicht an fehlenden Ressourcen oder was auch immer. Gott wird alles zur Verfügung stellen. Und manchmal wo wir vielleicht auch wirklich Nachtzeiten genau für das brauchen. Ich glaube, so Gebete in der Nacht haben eine besondere Bedeutung. Vielleicht eben wirklich, wenn man auch irgendwo auf etwas verzichtet. Wir haben jetzt seit 2 Jahren in Zürich so Gebetsnacht, wo wir vom 8:30 bis am Morgen um 6 Uhr den Raum offen haben und am Betten sind. Und es ist wirklich schön, was am Passieren ist, wann was geht. Wir machen das zusammen mit anderen Leuten von anderen Gemeinden, zumindest im Niederdorf. 2 Wochen am 26. Juni wäre das nächste Mal. Noch einen kleinen Werbespot dazwischen. Gräbligasse 14, gerade beim Zentral. Man kann auch gut nur ein paar Stunden kommen oder einfach nur am Abend. Ist selbstverständlich. Gibt es auch mehr viele Leute, die das einfach so machen. Muss auch auf Gesundheit je nachdem schauen, man eine ganze Nacht durchmacht. Aber es ist wie, es gibt wie, nein, es passiert was. Uns ist wirklich wichtig, dass Zürich in der Stadt Gott wieder wirkt. Es hat es so nötig. So viel Tod, der in dieser Stadt ist. So viel Sucht, so viel falsche Idole. Dass Gott wieder kommt und wirkt. Es wird da in Hinwil auch nicht ganz anders sein. Wir werden jetzt in eine Zeit kommen, wo wir auch gerade da Gott flehen wollen, beten, dass er wirkt, dass er seinen Geist ausschüttet über das Türen da, vielleicht auch in dieser Gegend, in Wiel, in der Bachtelregion oder wo immer ihr daheim sind oder wo wir da platziert sind, wo Gott uns hingestellt hat. Dass er das Wasser gießt auf das Durstige und Ströme aufs Dürre. Es ist vielleicht aber auch eine Zeit, wo du ganz persönlich mit Gott eine Begegnung kannst haben und ihm kannst sagen, Herr, ich will wieder zurück zu dieser ersten Liebe. Ich will wieder das Feuer wieder in mir haben. Du kannst vielleicht umkehren und sagen, ja, Herr, ich bin lauwarm geworden. Ich will wieder heiß sein in mir. Oder Gott kann beten, ja, schenkt uns Glauben, schenkt uns die Vision, dass Gott auch da, an diesem Ort, wirklich gross eingreifen kann. In dieser Gemeinde Platz bald knapp werden, weil die Leute strömen. Die strömen. Die Leute, die da durchlaufen, nicht einfach durchlaufen, sondern merken, es zieht sich irgendetwas da ein. Weil da irgendetwas ist, wo sie einfach noch gar nicht schnallen, was es ist. Aber wir müssen da reinkommen, weil eben da Gottes Gegenwart ist. Das Neue, was schon am Passieren ist, ist. Wir werden jetzt Zeit haben. Wir werden, wenn jemand Gebet in Anspruch nehmen will, kann man auch rausgehen. Die Elspeth und die Marianne sind das, wo man zusammen beten kann. Und wir singen jetzt ein Lied, das auch das ein bisschen auf den Punkt bringt, Ströme des lebendigen Wassers, wo man wie Gott betet, dass er wirklich da die Ströme von dem lebendigen Wasser wieder ausschüttet. Und startend in die Zeit tue ich selber jetzt wir wollen mit dich beten und Gott das anlegen. O Herr, ja, es ist wunderbar, die Verheißung, die du machst. Siehe, ich mache alles neu. Nur du kannst wirklich alles neu machen. Nachhaltig neu. Nur du bist der, der, egal wie tot eine Situation aussieht, wie dürr eine Situation aussieht, wirklich Veränderung kannst machen. Und mit dem Glauben, mit dieser Überzeugung auf die Verheißung, wenn wir auch jetzt zu dir kommen und dich anbeten, dich flehen, dass du eingreifst. Vielleicht in unseren Situationen, vielleicht in meinem Leben, in unserer Familie, in unserem Ort, in unserer Gemeinde. dass du wirkst, dass du Neues schaffst, dass wir schon noch mehr schmecken können von dem wunderbaren Reich, das wir dann mal endgültig werden haben in der Ewigkeit. Ja, Herr, wir wollen mit offenen Armen, offenen Händen da sein. Alles anlegen, was uns hindert. Alles ablegen, was uns hindert. Und bitte, dass du noch einmal deine Ströme ausgiessest, da über dieser Gemeinde, über dem Saal, über diesem Dorf. Amen.